ARD. Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
Mit Putins Machtpolitik feiert ein russischer Philosoph ein Riesen-Comeback, Iwan Ilin. Gelebt hat er in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ist also schon seit rund 70 Jahren tot. In seinen Aufsätzen beschreibt Ilin den Umbau eines postkommunistischen Russlands in ein autoritäres, großrussisches Reich. Kurz vor der Annexion der Krim ließ Putin eine Ausgabe von Iwan Ilin an 5000 Beamte verteilen, als Neujahrspräsent. Ilins sterbliche Überreste sind schon davor, 2005, aus der Schweiz nach Russland überführt worden.
Rossija, Russland. Unermüdlich umkreist Iwan Ilins Denken Russland.
Ich lebe nur für Russland. Russisch sein bedeutet nicht nur, Russisch zu sprechen. Es bedeutet, Russland mit dem Herzen wahrzunehmen, mit Liebe seine kostbare Originalität und seine absolute Einzigartigkeit in der gesamten Weltgeschichte zu sehen. Zu verstehen, dass diese Einzigartigkeit ein Geschenk Gottes ist, das dem russischen Volk persönlich gegeben wurde.
Die Russen, ein von Gott auserwähltes Volk. Auserwählt zur Rettung und Befreiung der gesamten Menschheit. Diese Idee ist fester Bestandteil großrussischer Ideologie.
Iwan Ilin begeistert sich für den Glauben, den er in Russland als besonders schöpferisch empfindet. Hebt Russlands geschichtliche Tragik hervor. Ihm imponiert die nationale Zähigkeit und unermüdlich geht er der russischen Seele auf den Grund. Russland, schreibt Ilin, und die Ukraine gehört für ihn selbstverständlich dazu, sei ein lebendiger Organismus.
Wenn man mit Ausländern über Russland spricht, muss jeder loyale russische Patriot ihnen klar machen, dass Russland kein Zufall ist. Dass Russland kein zufälliger Haufen von Territorien und Stämmen und kein künstlich koordinierter Mechanismus von Regionen ist, sondern ein lebendiger, historisch gewachsener und kulturell begründeter Organismus. Dieser Organismus ist eine geografische Einheit, deren Teile durch wirtschaftliche gegenseitige Ernährung verbunden sind. Dieser Organismus ist eine geistige, sprachliche und kulturelle Einheit, die das russische Volk mit seinen nationalen und jüngeren Brüdern historisch verbunden hat, durch geistige gegenseitige Ernährung. Er ist eine staatliche und strategische Einheit, die der Welt ihren Willen und ihre Fähigkeit zur Selbstverteidigung bewiesen hat.
Ilin ist ein großer Kritiker des Intellektualismus und hält nicht viel von Analyse und Argumentation.
Er will zeigen statt beweisen, daher sein blumiger Stil.
Lange war das etwa 40 Bücher umfassende Werk des Philosophen in der Mottenkiste der Ideologeme des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts verschwunden. Während der gesamten Sowjetzeit war Ilins Werk mit einem Bann belegt. Schließlich hatte er rechten, faschistischen Ideen das Wort geredet.
Aber dann entdeckte Putin Russland den Philosophen als Gewährsmann für eine propagierte Einzigartigkeit der russischen Kultur, für den starken Staat, den russischen Sonderweg und als Ideenstifter einer orthodoxen, neokonservativen Ideologie, der sogenannten traditionellen Werte.
Der Historiker, Politik- und Sozialtheoretiker Ilya Butratskis hat sich lange mit Iwan Ilin auseinandergesetzt. Zu seinem Forschungsgebiet gehören der Konservatismus und der Aufstieg des Rechtspopulismus. Er war Dozent an der Moskauer Hochschule für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Seit 2022, dem Einfall Russlands in die Ukraine, arbeitet er an der University of California in Berkeley.
Das derzeitige Regime in Russland wird nicht von einer bestimmten Philosophie geleitet, auch nicht von der Philosophie Iwan Ilins. Aber es ist nicht zu übersehen, dass Ilin ein wichtiger Autor für das Regime ist. Es gibt beispielsweise viele Reden von Wladimir Putin, die sich auf Ilin beziehen. Auch andere Staatsfiguren sprechen ständig über ihn. Man fühlt sich Ilin durchaus verbunden, sowohl seinen Moralvorstellungen als auch seinen politischen Konzeptionen.
Bei der Zeremonie der illegalen Angliederung der besetzten Gebiete in der Ukraine sagte Putin,
Ich möchte meine Rede mit den Worten eines wahren Patrioten, Iwan Alexandrowitsch Iljin, schließen. Wenn ich meine Heimat als Russland betrachte, bedeutet das, dass ich auf Russisch liebe, überlege und denke, singe und spreche, dass ich an die geistigen Kräfte des russischen Volkes glaube und sein historisches Schicksal mit meinem Instinkt und Willen akzeptiere. Sein Geist ist mein Geist. Sein Schicksal ist mein Schicksal. Sein Leid ist mein Leid. Seine Blüte ist meine Freude.
Iwan Iljin wird am 28. März 1883 in Moskau geboren. Seine Mutter, Carolina Luisa Schweikert von Stadion, ist Russlanddeutsche. Deshalb wächst Iwan zweisprachig auf. Der Vater, Alexander Iljin, ist ein renommierter Moskauer Rechtsanwalt aus einer aristokratischen Familie. Zar Alexander II. War sein Taufpate. Iwan hat drei Brüder. Nach einem glänzend bestandenen Abitur schreibt er sich an der Fakultät für Rechtswissenschaften an der Moskauer Universität ein.
Sein Interesse gilt aber der Philosophie. Nur gibt es im Russischen Reich keine eigenständigen Philosophiefakultäten, denn Philosophie gilt als gefährliche Disziplin im Zarenreich. Ein Grund, warum er während seines Studiums viel Zeit in Deutschland verbringt.
Den größten Einfluss auf ihn hat Hegel. Hegel ging davon aus, dass die Geschichte letztlich eine positive Wendung nimmt. Das heißt, der Mensch vereinigt sich mit Gott. Iljin glaubte, dass eine solche Wiedervereinigung unmöglich ist. Deshalb gehört es zum Schicksal des Menschen, dass Vollkommenheit oder eine perfekte Gesellschaft ihm zufolge nicht erreichbar sind. Sie bleiben immer Utopie.
Über den Charakter Iwan Iljins ist wenig bekannt. Fotografien zeigen einen ernsten, streng blickenden Mann, tiefliegende Augen, Halbglatze und Oberlippen sowie Kinnbart. Es gibt eine frappante Ähnlichkeit zu Lenin. Die Cousine seiner Frau, die Dichterin Jewgenia Gierzik, erinnert sich wenig schmeichelhaft an ihn.
Die Fähigkeit, ideologische Gegner zu hassen, zu verachten, zu beleidigen, war bei Iljin besonders ausgeprägt. Und von dieser Seite kannten ihn die Moskauer in den damaligen Jahren.
Ein aggressiv-polemischer Einzelgänger, der die russische Intelligenzia als geistig sittenlos empfindet. Sie habe Russland, Zitat, Verwesung und Niedergang gebracht und den Bolschewiki, also den kommunistischen Revolutionären, damit den Weg geebnet.
Nach seiner Rückkehr nach Russland nimmt Iljin eine Lehrtätigkeit an der Fakultät für Rechtsphilosophie auf. Seine akademische Laufbahn wird jedoch von den politischen Ereignissen überrollt. Die Oktoberrevolution, bei der die kommunistischen Bolschewiki unter Führung Wladimir Lenins gewaltsam die Macht an sich rissen, ist Iljin von Anfang an verhasst. Die Gründe schlüsselt Ilja Budratskis auf.
Die Rechtfertigung des Leidens und des Todes sind für Iljin sehr wichtig. Denn nur durch den Tod, durch das Leiden, erreicht der Mensch höhere Sphären. Deshalb ist der Bolschewismus für ihn inakzeptabel. Er lehnt alle sozialen Utopien ab, weil sie seines Erachtens eine falsche Vollkommenheit anbieten. Vollkommenheit ist für Iljin nicht erreichbar.
Iwan Iljins Denken verrät vielmehr die Sehnsucht nach Kampf und Bewährung, nach Härte und Schwere. Er bewundert den Faschismus Benito Mussolinis, der das Leben als einen einzigen Kampf darstellt.
Im Leiden wird die Menschheit weise,
ist Iljin überzeugt.
Der Weg des Menschen, der Weg der politischen Bewegung, ist bei Iljin ein ständiger Kampf um höhere geistige Werte. Das heißt, der Mensch offenbart sich nur in extremen Situationen, im Leiden und im Angesicht des Todes.
Selbst die bolschewistische Revolution versteht Iljin letztlich als schicksalhaften Leidensweg, aus dem die Russen, das gotterwählte Volk, abermals geläutert hervorgehen werden. 1925 schreibt er:
Schreckliche und schicksalsbestimmende Ereignisse, die unsere wunderbare Heimat heimgesucht haben, jagen mit versengendem und reinigendem Feuer durch unsere Seelen. In diesem Feuer brennen alle falschen Grundlagen, Verirrungen und Vorurteile, auf denen die Ideologie der ehemaligen russischen Intelligenz errichtet wurde.
Ilin meint hier die Orientierung vieler russischer Intellektueller am Westen, ihren Pazifismus, ihren, wie er es nennt, sentimentalen Moralismus. Ihn stört vor allem der Atheismus der Liberalen, ihre angebliche Willenlosigkeit, ihr Kampf um Freiheit und Demokratie, ihre Freizügigkeit.
Auf diesen Grundlagen durfte man Russland nicht erbauen. Die Verirrungen und Vorurteile führten es zu Verwesung und zum Niedergang.
Aber, so fährt er fort,
in diesem Feuer der Revolution wird unser religiöser und staatlicher Dienst erneuert, werden unsere geistigen Augen geöffnet, werden unsere Liebe und unser Wille geläutert. Und das Erste, was dadurch in uns wiedergeboren wird, wird die religiöse und staatliche Weisheit der russischen Orthodoxie sein.
Auch wenn Ilin die Revolution als stählendes Schicksal für das russische Volk und die Orthodoxie begreift, engagiert er sich doch aktiv, ihr so schnell wie möglich ein Ende zu bereiten. Er sammelt Geld für die Kampfverbände der konterrevolutionären Weißen Bewegung, gerät aber auch mit seinen aufrührerischen Artikeln ins Visier der sowjetrussischen Obrigkeit.
Wegen antibolschewistischer Tätigkeit wird er zwischen 1918 und 1922 sechsmal verhaftet, sogar zum Tode verurteilt.
Da Lenin aber Ilins Dissertation über Hegel schätzt, wird das Urteil nicht vollstreckt.
Vielmehr wird der Philosoph 1922 zusammen mit seiner Frau und vielen anderen Schriftstellern, religiösen Denkern und Wissenschaftlern auf einem der beiden berühmten Philosophenschiffe zwangsabgeschoben. Iwan Ilin bleibt in Weimar, Deutschland, arbeitet am Russischen Wissenschaftlichen Institut in Berlin und versucht vom Ausland aus, die Konterrevolution zu unterstützen.
Iwan Ilin wird zu dem wichtigsten Propagandisten der Weißen Bewegung, eines Sammelbeckens von Bolschewismusgegnern aller Couleur.
1925 erscheint sein Schlüsselwerk über den gewaltsamen Widerstand gegen das Böse.
Das heißt, dem Bösen muss aktiv widerstanden werden. Hier ist es wichtig zu sagen, dass Ilin nicht die Gewalt verteidigt. Es geht ihm vielmehr um die Kraft. Aus seiner Sicht ist die Gewalt schlecht, denn sie ist willkürlich und ja nicht mit den höheren göttlichen Werten verbunden. Aber um dem Bösen entgegenzuwirken, muss Kraft aufgeboten werden.
Diese Kraft kann dann allerdings sehr gewalttätig werden, nur dass Ilin das kämpfende Liebe nennt.
Folglich bleibt eine einzige universelle Regel: dem Bösen aus Liebe zu widerstehen. Aus Liebe zu nötigen und zu unterdrücken, wo es nötig ist. Aus Liebe zu überreden, aus Liebe hinzurichten. Ja, der Weg der Kraft und des Schwertes ist kein gerechter Weg. Doch gibt es einen anderen gerechten Weg? Doch nicht etwa der sentimentale Weg, der Widerstandslosigkeit, der Weg des Verrats, der Schwachen. Natürlich hat dieser Weg etwas weitaus Ruhigeres, etwas weitaus Anständigeres und dem äußeren Anschein nach ein Aussehen, das weniger Blutvergießen fordert. Jedoch nur Leichtsinnigkeit und böse Torheit können nicht wahrnehmen, um welchen Preis diese Ruhe und Anständigkeit erkauft wurden.
Den moralischen Folgen seiner Handlung, seiner Schuld, muss sich der Kämpfer bei Ilin wiederum stellen. Etwa durch religiöse Askese. Darin besteht, so Ilin, recht eigentlich dann sein Heldentum.
Die religiös unterfütterte Kampfansage sorgt natürlich für viel Diskussionsstoff und Häme. Maxim Gorki spricht von einem
Evangelium der Rache, in dem er beweist, dass man Menschen nicht töten darf, außer sie sind Kommunisten.
Ilins Kollege Nikolai Berdjajew, der nach Paris weitergezogen war, nennt Ilin einen Tschekisten im Namen Gottes. Wiederum andere erkennen in dem Buch die Predigten des Faschismus.
Dem Faschismus steht er tatsächlich nahe. Auch er plädiert für einen straff, einheitlich hierarchisch gegliederten Staatsaufbau. Diese nationale Diktatur solle im Verbund mit der Orthodoxie Russland für die Rückkehr des Zarentums vorbereiten.
Das heißt, im Prinzip ist sein Ideal eine autokratische Monarchie. Wie viele andere Immigranten und Monarchisten hat er erkannt, dass es keine Rückkehr zur vorrevolutionären Ordnung geben wird, dass ein neues System notwendig geworden ist. Ein System einer aktiven Erziehung des Volkes. Denn das Problem der alten Monarchie war es, so Ilin, dass es das Volk nicht erziehen, die Gesellschaft nicht aktiv beeinflussen konnte. Und das hat zur Revolution geführt. Deshalb ist es notwendig, die Aufgaben einer russischen konservativen Bewegung neu zu überdenken. Ilin redet vor diesem Hintergrund manchmal einem russischen Faschismus das Wort.
Politik,
definiert er 1948,
ist die Kunst, den Feind zu erkennen und auszuschalten.
Ilin glaubt, dass andere Staaten an einem schwachen Russland interessiert seien und an seinem Zerfall arbeiten.
Wir müssen uns darauf gefasst machen, dass die Zersplitterer Russlands auch im postbolschewistischen Chaos versuchen werden, ihr absurdes Experiment durchzusetzen. Sie werden es betrügerisch als den Triumph der Freiheit, Demokratie und Föderalismus darstellen.
Für ein paar Jahre ist Ilin Herausgeber der Zeitschrift Russki Kolokol, russische Glocke. Die Publikation hat sich dem Ziel verschrieben, dem urwüchsigen und großen Russland zu dienen.
9 Nummern können erscheinen. Eine davon widmet sich dem russischen Faschismus. Dann muss die Zeitschrift wegen ausbleibender Finanzierung eingestellt werden.
1933 begrüßt Iwan Ilin erwartungsgemäß die Machtergreifung Hitlers. Nicht nur aus Gründen des Antibolschewismus.
Das moderne Leben mit seinem Pluralismus, aller Liberalität und die bürgerliche Gesellschaft sind ihm verhasst. Herzlichkeit? Eine Sache der Kleinbürger für einen, der, wie er sagt, das Schwert der Liebe in Händen hält. In jedem aufrichtigen Nationalsozialisten schreibt er in glühender Verehrung, brenne
Patriotismus, Glaube an die Identität des deutschen Volkes und die Kraft des deutschen Genies, Ehrgefühl, Opferbereitschaft, Disziplin, soziale Gerechtigkeit und klassenübergreifend brüderlich-volkstümliche Einheit. Solange Mussolini Italien und Hitler Deutschland führt, wird der europäischen Kultur eine Gnadenfrist gewährt.
Er bedauert allerdings die Gottlosigkeit der Nationalsozialisten, das Nicht-Religiöse des Nationalsozialismus.
Im Frühjahr 1934 wird Ilin trotz seiner offenen Sympathie für die Nationalsozialisten die Leitung am Russischen Wissenschaftlichen Institut entzogen.
Ich denke, das Hauptproblem mit Hitler war, dass Ilin ein russischer Nationalist war. Ein russischer Monarchist, kein deutscher Nazi. Hitler sympathisierte ja nicht sonderlich mit der Idee der Wiederherstellung eines starken monarchischen Russlands. Zudem war Ilin kein aktiver Antisemit. Es gibt nur sehr selten Bemerkungen gegen Juden in seinem Werk. Antisemitismus ist bei weitem kein Eckpfeiler seiner Weltanschauung.
1938 beschlagnahmt die Gestapo Ilins Werke und verbietet alle öffentlichen Auftritte. Einen Urlaub im Tessin nutzen Iwan Ilin und seine Frau im selben Jahr dazu, erfolgreich ein Aufenthaltsgesuch für die Schweiz zu stellen. Jede politische Tätigkeit ist fortan verboten. Doch Ilin gründet voller zähem Eifer noch 1938 im Tessin die Geheimgesellschaft Weißer Kongress. Vor ihren Mitgliedern stellt der Monarchist im Untergrund seine Grundlagen zu einer neuen Verfassung für ein russisches Imperium vor.
Gewissermaßen sein Vermächtnis für Russlands Zukunft. So wünscht er sich das.
Den Staat begreift Ilin als die Kraft, die dem göttlichen Anfang im Menschen trotz seiner bösen, unbewussten Natur zur Entfaltung verhilft. Der Staat zielt nicht darauf ab, eine perfekte Gesellschaft zu schaffen, aber er wirkt aktiv auf den Menschen ein, um in ihm auch mit Gewalt, mit Zwang, mit Unterdrückung diesen echten göttlichen Anfang zu wecken.
Der Staat stellt die höchste Vollendung menschlichen Strebens dar und hat uneingeschränkten Verfügungsanspruch über die Beherrschten. In Unsere Aufgaben schreibt er für ein Russland nach dem Sozialismus.
Und da der Staat eine Institution ist, regieren sich die Menschen in ihm nicht selbst und verfügen nicht über sich selbst, sondern werden erzogen, unterrichtet und gehorchen. Der Staat ist seinem Wesen nach verbindlich, imperativ und zwingend.
Putin ließ das Buch im Januar 2014 an Staatsbeamten verteilen.
Die russische Kultur, argumentiert Ilin, erzeuge automatisch brüderliche Einheit überall dort, wo sich die Macht ausbreitet. Ein Satz, den Wladimir Putin als Erfolgsrezept für die russische Okkupationspolitik in der Ukraine versteht. Und so tauchen in den besetzten Städten immer wieder Plakate mit Puschkin auf, dem russischen Nationaldichter. Russische Kultur, zitiert Putin Iwan Ilin, sei
die kontemplative Betrachtung des Ganzen.
In der Schweiz arbeitet Iwan Ilin unermüdlich weiter. Ilins Denken richtet sich jetzt vor allem auf eine strahlende Wiedergeburt Russlands, auf eine Zukunft nach dem Sozialismus.
Wer seinen nationalen Führer nicht von ganzem Herzen liebt und ihm nicht vertraut, nicht an ihn glaubt, sendet ihm nicht seinen von Herzen gewollten Strahl der Loyalität, der Kraft und Inspiration. Der sammelt keine Energien für ihn und in ihm und verliert ihn deshalb mit seiner vitalen und schöpferischen Kraft. Deshalb versuchen die Feinde des Führers und Souveräns immer, ihn durch Verdächtigungen, Spott und Verleumdungen zu erschöpfen und seine Macht zu untergraben.
1954 stirbt Iwan Ilin in Zollikon. Bis 1991 geraten er und seine Werke in Vergessenheit. Erst nach dem Kollaps der Sowjetunion werden seine Schriften in einigen engen Interessenkreisen wiederentdeckt.
Philosophen und ewige Monarchisten interessieren sich für Ilins detaillierten Aufbauplan eines religiös-totalitären Einheitsstaates.
Doch nach Putins Machtantritt im Jahr 2000 nimmt die Ilin-Rezeption richtig Fahrt auf. Im Oktober 2005 wird Iwan Ilins Urne aus seinem Grab in der Schweiz ausgegraben und nach Moskau gebracht. Russlands amtierender Präsident Wladimir Putin nimmt persönlich zusammen mit dem Patriarchen an der feierlichen Beisetzung auf dem Friedhof des Moskauer Donskoi-Klosters teil. Ilins Nachlass wird aufgekauft und der Moskauer Universität übergeben. Seither gehört der rechtsorthodoxe Denker zu den kanonisierten Autoren russischer Geistesgeschichte. Sein Staatsverständnis wird im russischen Abitur abgefragt.
Macht kommt von ganz allein zum starken Mann,
erklärt er und begründet damit seine Ablehnung des
blinden Glaubens an die Zahl von Wählerstimmen und ihre politische Bedeutung.
Iwan Ilins Schriften sind wenig konzis. Sie sind verwirrend und widersprüchlich. Sie verbinden patriotische Leidenschaft mit spirituellen Dimensionen und autoritären Zügen. Dieses Amalgam verbindet Ilins Denken mit dem Putin-Regime, das sich der Begrifflichkeit Ilins bedient. Russland, Liebe, Geist, Recht, äußere Feinde, Einheit sind die Schlagwörter. Aus ihnen konstruiert der Putinismus eine Erzählung, die dem ebenso klaren wie brutalen Vorgehen der Machthabenden einen leuchtenden, unschuldigen Rahmen verpasst. Und in diesem Rahmen kann die Propaganda der russischen Patrioten den Angriffskrieg gegen die Ukraine als Krieg der Liebe darstellen.
Das Comeback des russischen Philosophen Iwan Ilin durch Putins Machtpolitik. Christine Hamel über den von Putin auserkorenen Nationaldenker und Verfechter von Russlands welthistorischer Mission. Wenn Sie mehr über Russland erfahren möchten, zum Beispiel auch über die Geschichte der Sowjetunion, da gäb's die Radio-Wissen-Folge »Die russische Welt aus Sicht des Kreml – Russki Mir«. Oder auch eine ganze Staffel »Alles Geschichte« über die UdSSR und den Westen. Zu finden in der ARD-Audiothek und wo es sonst Podcasts gibt.